Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser DFB-Audio-Fortbildung von Springer Medizin. Chronischer Husten ist ein Symptom mit vielfältigen Ursachen, das für die Betroffenen und ihr Umfeld äußerst belastend ist. Wie chronischer Husten entsteht, was man bei der Diagnose berücksichtigen muss und welche Behandlungsoptionen für die Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen, erklärt uns der Experte Dr. Ivan Fedak, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie an der Spezialambulanz für chronischen Husten der Medizinischen Universität Wien.
Grüß Gott, Herr Wachsenegger, vielen Dank für die Einladung.
Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Herr Dr. Fedak, was zeichnet denn einen chronischen Husten aus? Mit welchen Symptomen werden die Patientinnen und Patienten vorstellig? Und was bedeutet das für ihren Alltag?
Also was ist der Husten überhaupt? Husten ist ein respiratorisches Ereignis, bei dem das Muster der normalen Atmung vorübergehend verändert wird, um somit eine kraftvolle Ausatmung zu ermöglichen. Der normale Zweck des Hustens ist es, die Atemwege von Fremdkörpern, von Chemikalien oder von Sekreten zu befreien. Der Husten kann reflektorisch entstehen, kann aber auch willkürlich reproduziert werden. Und obwohl Husten ursprünglich als Schutzmechanismus dient, wenn dieser Prozess außer Kontrolle gerät, wandelt er sich in so ein repetitiv ständiges Ereignis, das schon so einen Charakter einer eigenständigen Erkrankung bekommt. Selbst der Begriff chronisch primär Dauer des Hustens bezeichnen, also der zeitliche Aspekt, und beschreibt der Husten, der über 8 Wochen besteht. Das Krankheitsbild ist sehr vielseitig und die Symptomatik kann im Prinzip auch sehr unterschiedlich sein. In gewissen Fällen kann Husten als ein Symptom einer klarer, diagnostizierbar bekannter chronischer Erkrankung entstehen, doch oft ist die Situation schon deutlich komplexer. 2 wichtige Begriffe, die man erläutern muss ganz am Anfang, sind Nummer 1 refraktärer chronischer Husten, wird auch RCC ernannt. Dieser Begriff bezeichnet den Husten, der trotz konsequenter und adäquater Therapie der vermuteten Grunderkrankung weiterhin besteht. Nummer 2 ist eine andere Form, die etwas seltener vorkommt, aber ebenfalls sehr relevant ist. Und das ist der unklarer chronischer Husten oder auch UCC oder Unexplained Chronic Cough, bei dem die Ursache trotz ausführlichster Abklärung nicht gefunden werden kann. Wichtig in diesen beiden Situationen ist natürlich zu sagen, dass sowohl RCC, also refraktärer chronischer Husten, als auch unklarer chronischer Husten, die werden nicht mehr als Symptom, nicht mehr als symptomatisches Ereignis bezeichnet, sonst auch als eine eigenständige Erkrankung betrachtet. Und in diesen Fällen ist es oft auch eine spezifische, auf den Husten selbst ausgerichtete Behandlung notwendig. Obwohl das Erscheinungsbild des chronischen Hustens ziemlich vielseitig sein kann und oft auch mit der zusätzlichen Beschwerden der zugrunde liegende Erkrankung assoziiert ist, wird der Zustand von allen Betroffenen mit einem sehr wichtigen Aspekt charakterisiert, und zwar mit der deutlichen Einschränkung der Lebensqualität. Die Menschen, die vom chronischen Husten betroffen sind, sie fühlen sich im Alltag einfach nicht wohl. Sie sind beeinträchtigt im Beruf, sie fühlen sich im sozialen Leben eingeschränkt und sie verspüren auch oft gewisse körperliche Folgen von dieser Symptomatik. Das heißt, man kann sich bei der Arbeit nicht ausreichend konzentrieren, man hat Angst, dass man den Arbeitskolleginnen ständig stört, und man kann auch so zum Beispiel in einem Lokal nicht ruhig essen gehen oder im Kino sitzen, weil man immer wieder diese Blicke, diese beurteilende Blicke von anderen Menschen auf sich spürt. In gewissen Fällen hat man es auch ganz eindeutige körperliche Folgen, wie zum Beispiel mit dem Husten assoziierte Harninkontinenz, wovon natürlich die Frauen deutlich mehr betroffen sind. Wenn man den Husten selbst beschreiben will, dann ist es eher trockener Husten, der zu verschiedenen Tagesphasen vermehrt auftreten kann und kann auch durch diverse spezifische Situationen oder Veränderungen in der Umgebung ausgelöst werden. Ziemlich viele Patienten erzählen, dass diese Chronifizierung des Hustens sich nach einer durchgemachten respiratorischen Infektion begonnen hat und dass es am Anfang so eine ziemlich übliche grippale Entzündung war, aber der Husten hat danach nicht mehr aufgehört. Bei manchen war das zum Beispiel so eine Veränderung, Umstellung in der Arbeitsumgebung oder in der Wohnumgebung oder eine andere Erkrankung, die sie durchgemacht haben oder eine Operation zum Beispiel. Zum zeitlichen Aspekt dazu muss man natürlich auch sagen, dass der chronische Husten, dass die Menschen, die vom chronischen Husten betroffen sind, die leiden an dieser Symptomatik schon deutlich länger als 8 Wochen meistens. Sehr viele haben die Beschwerden schon seit Jahren. Sehr viele haben die Beschwerden schon deutlich länger als 5 Jahre zum Beispiel. Sehr viele Patienten sagen auch, dass obwohl sie denken, dass der ursprüngliche Auslöser nicht mehr im Leben vorhanden ist, bleibt diese unkontrollierte Hustensymptomatik weiter. Und obwohl sie bereits viele verschiedene Mittel und konventionelle Therapien ausprobiert haben, um diese Beschwerden wegzubekommen, klappt es leider nicht. Und diese Tatsache führt oft zu gewisser Hoffnungslosigkeit und Angstzuständen, die selbstverständlich schon bereits eingeschränkte Lebensqualität noch mehr verschlechtern können.
Wie häufig ist denn chronischer Husten verglichen mit anderen Atemwegserkrankungen? Gibt es Daten zur Prävalenz in Österreich?
Ja, und da muss ich sagen, dass chronischer Husten eigentlich sehr häufig vorkommt. Es gibt verschiedene Daten aus verschiedenen Studien. Es gibt Daten aus der Lead-Kohorte. Es gibt Daten aus der Bolt-Studie. Die Lead-Kohorte zeigt, dass die Prävalenz von chronischen Husten in Österreich bei circa 9% liegt. Die Daten aus der Bolt-Kohorte zeigen, dass die Prävalenz von chronischen Husten in Österreich bei circa 11,8% liegt. Natürlich, es ist alles Statistik, ja, das charakterisiert die gesamte Prävalenz. Aber gut, in dem Sinn, wir können schon auf so eine Zahl von circa 10% draufkommen. Das bedeutet, wir können schon feststellen, dass circa 10% von Österreicher und Österreicherinnen von chronischen Husten in irgendeiner Form betroffen sind. Und das ist auch im Vergleich zu anderen Lungenerkrankungen ein sehr signifikanter Zahl.
Chronischer Husten unterscheidet sich pathophysiologisch ja ganz deutlich von akutem und subakutem Husten. Welche Ursachen können denn dem Krankheitsbild zugrunde liegen? Und wie erklärt man sich die Entstehung?
Wie ich bereits erwähnt habe, der akute Husten ist ein schützendes Atemmuster, der zur Befreiung der Atemwege dient. Aber wenn dieser Prozess sich jedoch zu einer Pathologie entwickelt, also wenn dieser Muster also repetitiv wiederholt wird, bedeutet das, dass es zu gewisser Umbau von der Wahrnehmung, von der Überleitung und von der zentralen Modulation von diesem Hustenakt, von diesem Hustenreflex gekommen ist. Es bedeutet insgesamt, dass der Hustenakt bei Patienten mit dem chronischen Husten einfach anders funktioniert als bei den gesunden Menschen. Wir wissen, dass der menschliche Hustenreflex durch den Vagusnerv, der die Lunge innerviert, vermittelt wird. Er kann auch durch die Inputs von anderen vagalen Afferenzen moduliert werden, die auch andere viszerale Organe oder auch möglicherweise durch die trigeminale Afferenzen, die Nasenschleimhaut innervieren, vermittelt werden. Unterschiedliche Reize, wie zum Beispiel Magensäure, Zigarettenrauch, Allergene, diverse Partikel, die werden über Rezeptoren und Ionenkanäle, wie zum Beispiel DRPV oder P2X3 Rezeptoren wahrgenommen. Also diese Rezeptoren, die befinden sich an den Endigungen von afferenten Nerven, hauptsächlich in der Atemwegschleimhaut. Diese vagal afferenten Nerven, die sind polymodal. Es bedeutet, sie können auf eine Vielzahl unterschiedlicher chemischer und mechanischer Reize reagieren. Zum Beispiel zellulärer Stress, der ATP freisetzt, scheint jetzt auch ein wichtiger Stimulus zu sein. Es ist auch besonders interessant, indem es bekannt ist, dass ATP die P2X3-Rezeptoren aktivieren kann und somit der Hustenreiz auslöst. Und deshalb ist auch eine neue therapeutische Methodik, die man anwendet, ist eine Blockade, also eine konkurrente Blockade von den P2X3-Rezeptoren. Das heißt, die werden von der ATP einfach nicht mehr aktiviert. Als nächste Domäne, nächste Ebene, die man erwähnen muss, ist die Kontrolle bzw. die Überarbeitung in der ZNS. Man weiß, dass Hustenreflex, also dass die sensorische Processing im Hirnstamm stattfindet und dann auch die kortikale Anflüsse den Hustenreflex modulieren können. Und auch dort auf dieser Ebene kann es zu gewisser Veränderungen kommen, die eben zum Entstehen von chronischen Husten führen. Ich würde jetzt nochmal kurz zurück zu Rezeptor und Nervenebene absteigen. Und dort ist ja wichtig zu sagen, dass eine chronische Exposition gegenüber Allergenen und Entzündungsmediatoren ist, kann zu einer langfristigen Erhöhung der Erregbarkeit von auch den sensorischen Nerven führen. Und dieser Prozess nennt man Priming. Es bedeutet, dass dann im Endeffekt es unterschwellige Reize, die normalerweise keinen Husten auslösen würden, dann doch einen Hustenreflex provozieren können. In gewissen Situationen kann es auch zu phänotypischen Veränderungen in den Nerven kommen, bei denen die Expression von so gewissen Rezeptoren, die in der Hustenauslösung beteiligt sind, sich zunimmt oder auch auf andere Nervenphasen ausdehnt, die normalerweise diese Rezeptoren gar nicht exprimieren. Also zusammenfassend muss man sagen, dass es tatsächlich um eine pathologische Umbau an gewissen Körperstrukturen geht, die bei der Entstehung des Hustenreflexes beteiligt sind und eben dieser pathologische Umbau zu Chronifizierung des Hustens führt und auch zu Entwicklung von zum Beispiel refraktären chronischen Husten.
Jüngere Arbeiten diskutieren neben pulmonalen auch extrapulmonale Regulationsmechanismen als möglichen Trigger von chronischem Husten. Was genau versteht man denn darunter?
Ja, also wenn wir über die extrapulmonale Regulationsmechanismen reden, ist es natürlich sehr erwähnenswert, dass wir eben über diese kortikale Modulation nochmal sprechen. Die Daten deuten darauf hin, dass die Veränderungen in der inhibitorischen System, also man muss es so sehen, dass Hustenreflex auch, also nicht nur unwillkürlich ist, sonst kann auch aktiv provoziert werden. Ja, das bedeutet, das ist eine sehr einfache Bestätigung dafür, dass Husten auch vom Gehirn kontrolliert wird. Und wenn diese Kontrolle im Gehirn eigentlich nicht adäquat funktioniert, das heißt, wenn dieser Hustenreflex, wenn diese Reaktion auf die Reizstoffe in den Atemwegen vom zentralen Nervensystem, von speziellen Hirnregionen, die dazu zuständig sind, nicht adäquat unterdrückt wird und nicht adäquat gebremst wird, dann geht es darum, dass solche Patienten auch so eine Art fehlender Kontrolle über Husten haben. Und es ist auch, also die Studien bestätigen, dass Patienten, die so eine Hustenüberempfindlichkeitssyndrom haben, dass sie auch keine adäquate Kontrolle vom Hustenreflex zentral haben. Es kommt zu einem Versagen bei der Rekrutierung von Hirnregionen zu Hustenunterdrückung. Und deshalb kann man auch dadurch erklären, warum zum Beispiel eine Sprechtherapie zur Linderung von übermäßigem Husten auch gut beitragen kann. Wir sehen auch ja gewisse Ähnlichkeiten mit dem, also mit dem chronischen Schmerz. Also das heißt, die Hustenüberempfindlichkeit, die ist in gewissem Aspekt auch ähnlich mit der Schmerzüberempfindlichkeit. Und zwar auch in dem Aspekt, dass die zentrale Regulation, dass die zentrale Kontrolle einfach nicht adäquat funktioniert in solchen Fällen. Dieser sensorische Überarbeitung im Hirnstamm.
In der Praxis werden Patientinnen und Patienten mit länger dauerndem Husten in erster Linie von ihrer Hausärztin bzw. ihrem Hausarzt betreut. Wann sollte die Überweisung an ein spezialisiertes Zentrum erfolgen? Und was erwarten Sie von der hausärztlichen Vorabklärung, bevor Patientinnen und Patienten zu Ihnen an die Spezialambulanz überwiesen werden?
Ich verstehe selbstverständlich, was für eine wahnsinnige Arbeit, die die Hausärzte auf dem Niveau alles schaffen, wo sie beschäftigt sind. Und ich verstehe auch, dass die mit Ressourcen, dass sie auch zeitlich deutlich limitiert sind. Ja, also aus meinem Sicht, wenn der Patient bereits Zeichen einer Chronifizierung hat oder zumindest schon über 8 Wochen hustet, dann soll er zumindest zum Lungenfacharzt zur weiteren Abklärung geschickt werden. Oft ist es natürlich so, dass alleine eine lungenfachärztliche Abklärung nicht ausreichend ist. Deshalb, also wir sind bereit, auch anderen Kollegen natürlich zu helfen, wenn der Patient wirklich so ein chronischer Husten, sprich Husten über 8 Wochen hat und die Ursache sich nicht einfach erklären lässt, dann soll oder darf dieser Patient zum spezialisierten Zentrum dann zugewiesen werden. Natürlich, und es ist besonders wichtig, wenn der Patient, wenn sein Zustand durch so gewisse Red Flags charakterisiert wird. Das bedeutet, wenn die Beschwerden oder wenn die Patientencharakteristika gewisse Warnsignale uns geben, dass eine Abklärung so schnell und so präzise wie möglich durchgeführt werden kann.
Sie haben soeben Warnzeichen beim chronischen Husten angesprochen. Was wären denn Beispiele für solche Warnzeichen, die einer sofortigen Abklärung bedürfen?
Da muss ich auch wieder dazu sagen, es passiert zum Glück nicht sehr oft, dass die Patienten mit diesen Warnzeichen oder mit diesen Red Flags in unsere spezialisierte Ambulanz kommen, da tatsächlich auf dem Primärniveau, auf dem hausärztlichen Niveau die Abklärung von solchen Sachen zumindest initiiert wird. Aber die Symptome, über die man immer denken muss, ob neben dem chronischen Husten oder ob einfach neben dem Husten auch so weitere Symptome bestehen, so wie Stridor, Atemnot, Tachypnoe, Zeichen der Sauerstoffmangels, zum Beispiel Zyanose, Abfall von Sauerstoffsättigung in der Pulsoximetrie, Tachykardie, Heiserkeit, Fieber oder rezidivierender Fieber, Nachschweiß, Gewichtsverlust bei den Patienten. Bei den Patienten, die zum Beispiel auch schwer immunsupprimiert sind und jetzt über Wochen husten, sollte selbst diese schwere Immunsuppression auch als Red Flag betrachtet werden. Bei den älteren Rauchern, bei zum Beispiel Personen von 55 bis 80 Jahre, wenn Hustensymptomatik sich irgendwie geändert hat. Ja, es ist oft so, dass Raucher auch dieser chronische Raucherhusten haben. Aber wenn dieser Husten jetzt anders ist, ja, oder wenn man zusätzliche Symptome dazu entwickelt hat, soll dieser Husten dann schnell abgeklärt werden. Selbstverständlich die Hämoptysen, also Bluthusten, ja, ist ein definitives und eindeutiges Alarmsignal für uns alle. Wenn der Patient Symptome von Systembeteiligung hat, also so Zeichen von einer systemischen Erkrankung mit möglicher Lungenbeteiligung, wenn der Patient über Schluckstörungen berichtet, über Essstörungen, also Erbrechen, Dysphagie, oder wenn der Patient sich zum Beispiel auch gar nicht mehr richtig ernähren kann, das sind alle Symptome, die als Red Flags bezeichnet werden und die einen sofortigen bzw. zügigen Abklärung benötigen.
Herr Dr. Fedak, Sie sind ja an der Spezialambulanz für chronischen Husten tätig. Könnten Sie den Stufenplan zur Diagnostik erklären, wenn Patientinnen und Patienten zu Ihnen ins Zentrum kommen? Welche Differentialdiagnosen müssen systematisch abgeklärt werden? Und wie gehen Sie dabei praktisch vor?
Zum Thema Stufenplan der Diagnostik. Selbstverständlich, es hängt sehr davon ab, wie gut der Patient bereits davor abgeklärt wurde. Es kommen selten Patienten, die sich entweder selbst zuweisen oder noch gar keine Untersuchung hatten. Deshalb erster Gespräch, also wenn der Patient wirklich zum ersten Mal kommt, wird mit ihm eine Anamnese besprochen. Ja, das heißt, ins Detail versuchen wir, alle möglichen Aspekte, seine Vorerkrankungen, seine Medikation, Charakteristika des Hustens, seine Umgebung, wird alles besprochen werden. Dann kann man schon auch klinisch oder mit der Unterstützung von bereits vorhandenen Befunden auf die erste Verdachtsdiagnose kommen. Als Standardplan ist es natürlich, dass die Patientin, wenn zum Beispiel eine medikamentös induzierter Husten ausgeschlossen wird, das heißt nach Besprechung von der Patientin Medikamenten, keine suspekte bzw. keine hustenauslösende Medikamente in der Anamnese drinnen stehen, können wir zur Abklärung von anderen Phänotypen kommen, und diese Phänotypen sind am häufigsten Asthma, also Husten assoziiert mit Asthma oder Cufferent Asthma, dann als nächster Schritt Husten assoziiert mit Reflux oder Husten assoziiert mit Erkrankungen im HNO-Bereich oder der sogenannte Upper Airways Cough Syndrome. Dementsprechend wird bei dem Patienten eine lungenfunktionelle Diagnostik durchgeführt, die uns zum Beispiel sehr wichtige Hinweise auf asthmatischer Husten liefern kann, inklusive Messung vom exhalierten Stickstoff, in gewissen Fällen auch eine Provokationstestung. Zusätzlich wird eine Laboruntersuchung durchgeführt, wo man zum Beispiel Hinweise auf eine systemische allergische Reaktion finden kann, also Rasttestung, Pricktestung, Eosinophilie im Differentialblutbild. Bei weiteren Verdachtsfällen kann man natürlich auch zusätzliche Laboruntersuchungen durchführen, sowie Bestimmung von Autoimmunantikörper, Bestimmung von Entzündungswerten. Man muss auch natürlich erwähnen, sehr oft sind lungenfunktionelle Befunde oder Laborbefunde zum Teil bereits vorhanden, weil die Patienten eben vom Hausarzt oder vom Lungenfacharzt bereits zum Teil abgeklärt wurden. Dann, ja, das ist auch so ein umstrittener Punkt, Radiologie. Es ist auch oft so, dass bei den Patienten davor bereits zumindest ein Lungenröntgen durchgeführt wurde. Und da könnte man sagen, laut Leitlinien ist es genug. Es ist in der Praxis auch so, dass die Patienten selbst eine CT, also eine Computertomographie des Thorax, sich wünschen, weil sie eben sehr viel Sorgen haben, warum sie so lange husten und ob sie nichts Bösartiges dringend haben, was vielleicht übersehen werden könnte. Also über eine CT-Thorax wird natürlich individuell entschieden, also je nach dem Risiko, Profil des Patienten und je nach dem bereits vorhandenen Befunden und natürlich je nach dem Verdachtsdiagnose. Als nächster Schritt wird mit dem Patienten besprochen eine Möglichkeit der endoskopischen Abklärung. Zum Beispiel, wenn der Patient so Symptome eines reflux-assoziierten Husten hat, also eine gewisse Beteiligung von gastrointestinalen System, dann bekommt der Patient schon oft beim Erstgespräch eine Überweisung zur Gastroskopie. Und wir besprechen mit ihm auch so eine mögliche Durchführung einer Bronchoskopie in der Zukunft, damit wir auch bei diversen, also bei vielen unauffälligen Befunden und auch bei unauffälligen radiologischen Befunden eine etwas präzisere pulmologische Diagnostik durchführen können, sowie visuelle Überprüfung von den Atemwegen, aber auch eine Gewinnung von Lavagen und bronchoalveolären Lavagen zur entweder Keimisolierung oder Feststellung von so gewissen spezifischen Entzündungsmusters in den Atemwegen. Dann natürlich je nach der Symptomatik und je nachdem, suspekten Muster oder suspekten Phänotyp des Husten wird mit dem Patienten auch die Notwendigkeit weiterer interdisziplinärer Abklärung besprochen, sowie Abklärung beim HNO-Arzt, eine weitere Überweisung an die Speiseröhren-Magenchirurgische Ambulanz, eine Begutachtung bei den Kardiologen, Endokrinologen und so weiter. Das heißt, im Endeffekt, wir wissen, dass die drei häufigsten Zustände, die mit dem Husten assoziiert sind, das sind Asthma, Reflux und Upper Ewers Cough Syndrome, also Husten, der in den oberen Atemwegen entsteht. Und nach der Überprüfung von potenziell hustenauslösenden Medikamenten wird die Abklärung in diesen drei Ebenen durchgeführt. Was in der Pulmonologie auch spezifisch ist, ja, und was aus dem pulmonologischen Sicht natürlich notwendig ist, dass man auch so eine mögliche interstitielle oder systemische Lungenerkrankung ausschließt, die natürlich auch zu Entstehen des chronischen Husten führen kann. Kommt in der Praxis jedoch nicht so oft vor, dass man bei den Patienten mit dem chronischen Husten tatsächlich eine interstitielle Lungenerkrankung feststellen kann.
Neuere Daten zeigen, dass Frauen öfter von chronischen Husten betroffen sind als Männer. Beobachten Sie das auch bei Ihnen an der Spezialambulanz?
Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, und es ist bekannt, also die Studienlage ist ziemlich konstant, was dieser Gender Gap betrifft. Das bedeutet, dass viele Studien zeigen, die Zahlen sind so unterschiedlich, aber das Anteil von Frauen bei den Patienten mit chronischem Husten definitiv viel oder höher ist als Männer. Aus der Praxis kann man auch dazu sagen, dass an manchen Tagen sind alle Patienten in der Chronik-Kaffambulanz sind tatsächlich alle weiblich. Und es gibt verschiedene Mechanismen, also es gibt Daten, die verschiedene Mechanismen davon beschreiben können, warum eben die Frauen mehr betroffen sind. Erstens neben den hormonellen Einflüssen und den hormonellen Umbau in der Menopause und dem postmenopausalen Alter ist es auch bekannt, dass die Frauen, egal ob sie chronischer Husten haben oder nicht, einfach eine höhere Sensibilität von Rezeptoren, also einfach eine höhere Sensibilität, eine höhere Reaktion auf zum Beispiel Caspasin haben. Das ist so eine spezielle Substanz, mit welcher man eben dieser Hustenreiz provozieren kann und was man auch ziemlich oft in den wissenschaftlichen Modellen benutzt, um Husten zu untersuchen und zu forschen. Also ja, es ist wissenschaftlich, aber auch praktisch nachgewiesen, dass die Frauen, dass die Frauen deutlich höher an chronischer Husten leiden und das weibliche Geschlecht eigentlich nicht als Risikofaktor, aber mit dem erhöhten Risiko chronischer Husten zu bekommen, assoziiert ist.
Sie haben vorhin hustenprovozierende Medikamente als möglichen Auslöser von chronischem Husten erwähnt. Könnten Sie einige Arzneistoffe nennen, die man in dieser Hinsicht im Hinterkopf behalten soll?
Ja, selbstverständlich. Man darf nicht über AC-Hämmer vergessen. Es klingt so banal, also es wissen alle, das haben alle studiert und es ist schon überall bekannt, dass die AC-Hämmer als signifikanter Hustenauslöser gesehen werden. Ich muss sagen, es wird trotzdem oft übersehen, selbst beim Hausarzt, selbst beim Lungenfacharzt, selbst bei uns im Krankenhaus gibt's immer wieder Patienten, die AC-Hämmer nehmen und chronischer Husten haben. Und da kommen wir wieder zum Thema Anamnese. Das heißt, mit dem Patienten wirklich alles besprechen und seine Medikamente gut überprüfen. Also noch einmal, AC-Hämmer sind wichtig und immer auf die AC-Hämmer prüfen. Es gibt auch andere Substanzen,
die zum Beispiel, wie zum Beispiel Bisphosphonate oder Calciumkanalantagonisten, die dadurch es bekannt ist, dass sie eine bereits bestehende Refluxerkrankung verschlimmern können, auch zu einer Zunahme des Hustens führen können oder chronischer Husten eben auslösen können. Prostanoid-Augentropfen, die können so über den Tränenkanal abfließen und den Pharynx reizen. Die sind auch gut dafür bekannt, dass sie Husten auslösend wirken. Natürlich auch alle potenziell pneumotoxische Substanzen, die zur Entstehung von Pneumonitis führen können, sind wichtig. Ja, solche Substanzen wie Immuncheckpoint-Inhibitoren oder aber auch Amiodarone. Man kann natürlich die pulmonale Toxizität auch bei anderen Mitteln überprüfen, kommt aber eher nicht so oft vor, dass der Patient tatsächlich so, abgesehen von ACE-Hämmer, wirklich so einen iatrogenen Husten hat. Das heißt, in meiner Praxis, also in unserer Praxis, spielen die ACE-Hämmer wahrscheinlich schon in erster Linie die wichtigste Rolle. Und Medikamenten, die zum Beispiel diese Pneumonitis führen, also wenn bei dem Patienten Pneumonitis tatsächlich entsteht, dann wird sein Zustand auch durch zusätzliche Symptome charakterisiert, die man zum Teil auch Red Flags bezeichnen kann. Das heißt, die Abklärung von diesen Zuständen erfolgt eher seltener in der Ambulanz für chronischer Husten, aber man muss das immer im Kopf behalten, dass solche Substanzen eine wichtige Rolle in dem Mechanismus oder in der Entstehung von der Symptomatik spielen.
Einige respiratorische Erkrankungen sind bekanntlich mit genetischen Veränderungen assoziiert. Spielen genetische Faktoren und damit auch die genetische Diagnostik beim chronischen Husten ebenfalls eine Rolle?
Es gibt einige Erkrankungen, die mit Genetik assoziiert sind, so zum Beispiel Alpha-1-Antitrypsin-Mangel oder CF. Und man soll dabei natürlich auch nicht vergessen, auch solche Zustände abzuklären, wenn man einen klinischen Verdacht auf solche Erkrankung hat, was natürlich in der Praxis vom Chronic Cough Ambulance auch nicht so häufig vorkommt, weil die Patienten sind meistens schon so vorab geklärt und diese genetische Erkrankungen sind nicht nur durch den Husten charakterisiert. Außerdem, es gibt auch Daten aus gewissen Populationsstudien, wo man gesehen hat, dass es gibt schon eine erbliche Assoziation, das heißt, das Husten kann vererbt werden. Es gibt zum Beispiel Daten aus der Renaissance Generation Study, die zeigen, dass die Kinder von Eltern mit dem unproduktiven Husten ein erhöhtes Risiko haben, auch ein unproduktives Husten zu bekommen und auch umgekehrt. Das bedeutet, ja, man sieht schon oft, dass in den Familien, wo die ältere Generation von chronischen Husten betroffen ist, sind auch Nachkommen von chronischen Husten öfters beteiligt. Es gibt auch zum Beispiel Daten zu autosomaler dominanter hereditärer sensorischer Neuropathie, die auch in dem Prozess von Entstehung von dieser Hypersensitivität, von dieser Chronifizierung des Hustens betroffen sein kann, die mit einer Mutation in dem SPTLC1-Gen verbunden ist. Es gibt auch, also es wird jetzt aktiv geforscht in diese Richtung. Es werden neue Gene mit bekannten Risikovarianten in Verbindung gebracht, von denen viele neurologische Funktionen betreffen. Und wie gesagt, dieser Bereich wird jetzt eher noch aktiv geforscht, hat jedoch aber noch keine Anwendung in der Routine. Das heißt, die Patienten in der Chronic Cough Ambulance, die werden nicht routinemäßig genetisch untersucht.
Gehen wir einen Schritt weiter. Patientinnen und Patienten mit chronischem Husten wünschen sich nicht nur über die Ursache aufgeklärt zu werden, sondern auch eine effektive Behandlung. Welche Behandlungsziele verfolgt man hier aktuell und welche Medikamente kommen in der Erstlinie zum Einsatz?
Ja, wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, das ist wahrscheinlich Hauptproblematik, die durch den chronischen Husten verursacht wird, ist eine Verschlechterung von Lebensqualität, und das ist eben das, was wir versuchen, bei den Patienten zu verbessern. Es hilft vielen schon ganz gut, wenn sie zum Beispiel die Ursache wissen, wenn sie wissen, dass die Ursache keine maligne, keine bösartige Erkrankung ist, und wenn sie wissen, dass es potenzielle Wege gibt, diese Erkrankung zu behandeln. Also unsere Ziele der Therapie ist, wie gesagt, nochmal Lebensqualität zu optimieren, die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit zu optimieren und eigentlich den Patienten so eine Möglichkeit erschaffen, dass er in seinem Leben mehr Freude hat und weniger von seiner Symptomatik belastet wird. Die Therapieziele kann man natürlich auch individuell besprechen, und ich sage auch oft den Patienten, dass es keine hundertprozentig wirksame Methodik gibt, dass chronischer Husten tatsächlich ein komplexes Problem ist und dass sie bereit sein sollen, dass die Abklärung und dass die Therapieeinleitung und dass die Zeit, bis man die richtige Therapie finden, eigentlich nicht so kurz sind. Aber auf alle Fälle als erster Schritt, ich glaube, es ist wichtig, den Patienten aufzuklären, warum der hustet, und dass man tatsächlich gewisse therapeutische Optionen hat. Zusammenfassend ist es uns wichtig, den Patienten zurück in sein soziales Umfeld zu bringen, zurück in seine Familie, wo er die Zeit mit der Familie genießen kann, wann er nicht ständig von den Angehörigen angesprochen wird, dass er krank ist. Es betrifft auch genauso sein Arbeitsumfeld, das heißt, der Patient seine Lebensziele normal erfüllen kann. Und das ist ja wahrscheinlich das wichtigste Behandlungsziel, die man in der Hustenbehandlung verfolgt.
Das Ansprechen auf Antitussiva wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Wie sind diesbezüglich Ihre Erfahrungen aus der Spezialambulanz?
Ja, also die Patienten, die in die Spezialambulanz kommen, die sind meistens schon von diversen Antitussiva vortherapiert. Das bedeutet, diese Behandlungsoption ist meistens bereits ausgeschöpft, und weil die Patienten in die Chronic Cough Ambulance kommen, bedeutet das auch, dass sie keine signifikante Wirkung gezeigt hat. Ja, die Antitussiva, wie zum Beispiel Codeintropfen, die dürfen hauptsächlich nur kurzfristig eingesetzt werden und zu langfristiger Benutzung nicht zugelassen sind, weil man auch damit nicht ganz kontrollierbaren Wirkung und dementsprechend auch Nebenwirkungen zu rechnen hat. Außerdem, es hängt sehr davon ab, welche Ursache die Symptomatik auslöst. Ja, das heißt, allein eine symptomatische Behandlung mit Antitussiva, wenn man die dementsprechende Abklärung nicht durchgeführt hat, ist eben nicht zielführend, weil wenn man wirklich auf die ursächliche Diagnose draufkommt, vielleicht Asthma, vielleicht GERD assoziiert, vielleicht Upper Airway Cough Syndrome oder alle drei auf einmal, kann man natürlich deutlich bessere Therapieeffekte erzielen. Das heißt, mit Antitussiva habe ich und haben wir in der Chronic Cough Ambulance generell keine große Erfahrung, und Wirksamkeit von Antitussiva beim chronischen Husten zeigt sich aber auch in der Praxis als sehr, sehr unsignifikant. Außerdem ist es auch wichtig zu erwähnen, dass viele Medikamente, die beim Husten eingesetzt werden, ein relativ gutes Placebo-Effekt haben. Das bedeutet, es ist selbst dann auch schwer zu unterscheiden, was tatsächlich effektiv ist, ob die Antitussiva gegen Husten helfen oder ist es eher ein Placebo-Effekt, den man in den ersten Wochen erzielen kann.
Jetzt ist es zum Teil so, dass es bei manchen Patienten mit chronischem Husten trotz adäquater Therapie nicht zur erhofften Symptomlinderung kommt. Welche Behandlungsoptionen kann man diesen Menschen anbieten?
Ja, Also da wollte ich noch ein paar Wörter sagen zu Medikamenten, die bei uns in der Hustenambulanz in der Erstlinie zu Einsatz kommen. Ja, das heißt, je nach dem Phänotyp des chronischen Husten können wir bei Verdacht auf asthmatischer Husten inhalative Kortikosteroide einsetzen. Bei einem Verdacht auf GERD oder Reflux-assoziierten Husten können wir PPIs, H2-Antihistaminika, propulsiver Off-Label einsetzen. Bei dem Husten aus dem HNO-Bereich können wir natürlich auch die Steroid- oder antihistaminische Sprays einsetzen. Natürlich, wenn das Ganze keine adäquate Wirkung zeigt, können wir die Therapie mit zum Beispiel so gewissen Medikamenten ergänzen, die neuromodulatorisch wirken, und dazu gehören in erster Linie Morphin und GABA-Derivate. Problem bei diesen Medikamenten ist, also wir erwarten, dass wir dadurch eben diese Modulation von Hustenreflex im Gehirn bewirken können und dadurch auch diese Hustenhypersensitivität reduzieren können. Problem bei diesen Mitteln ist, dass sie nicht bei allen Patienten einsetzbar sind. Ja, dass sie signifikante Nebenwirkungen haben, die öfters mit dem normalen Tagesablauf von vielen Patienten nicht vereinbar ist. Ja, also wir wissen, dass wenn man Morphinpräparate nimmt, aber auch GABA-Derivate nimmt, darf nicht zum Beispiel Maschinen bedienen, darf man nicht Auto fahren. Und es ist auch so, dass die Patienten, die an chronischer Husten leiden, eigentlich im arbeitsfähigen Alter sind und eigentlich dafür eine Behandlung brauchen, damit sie auch adäquat weiterleben arbeiten können. Deshalb kommt nicht in Frage, Morphin kann außerhalb als Langzeitoption hauptsächlich nur bei den palliativen Patienten eingesetzt werden. Und es gibt zum Glück nicht so viele palliative Patienten, die vom chronischen Husten behandelt werden. Die GABA-Derivate führen zum Beispiel oft zu signifikanter Müdigkeit und, wie gesagt, deutlicher Einschränkung von Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit. Deshalb, ja, also wir haben diese neuromodulatorische Optionen, und die Patienten, die das anwenden, die berichten schon über eine gewisse Verbesserung. Auch die Studienlage dazu ist gar nicht so schlecht. Also es gibt auch einige positive Studien, die zeigen, dass diese Medikamente gut wirksam sind. Aber aufgrund von Nebenwirkungen sind die in der Praxis nicht so oft einsetzbar. Dazu kommen aber jetzt neue Medikamente, die vor kurzem entwickelt wurden. Und zum Beispiel eine neue Gruppe von Mitteln sind die P2X3-Inhibitoren. In der EU ist bereits nur ein Mittel davon zugelassen, ist Gefapixant, obwohl dieser Medikament auch gewisse, auch leider signifikante Nebenwirkungen im Sinne von Geschmacksstörungen hat, zeigt schon eine ganz gute Wirkung und ist eine große Hoffnung in unserer Alltagspraxis.
Patientinnen und Patienten mit chronischem Husten benötigen oft eine langfristige Betreuung. Wie gestaltet sich diese bei Ihnen an der Spezialambulanz? In welchen Abständen erfolgen die Verlaufskontrollen und was wird im Zuge dessen erhoben?
Erste Phase, also wenn der Patient ja zum ersten Mal in die Chronic Cough Ambulanz kommt, ist natürlich etwas intensiver, ja, indem wir zuerst die Initialdiagnostik durchführen müssen und auch eben diese empirische Therapieversuche durchführen. Es hängt sehr davon ab, welche Kapazitäten wir haben. Es hängt sehr davon ab, welche Verdachtsdiagnose bei dem Patienten besteht und wie schnell man die Zusatzdiagnostik durchführen kann. Und es hängt auch davon ab, ob man in dem Fall gleich eine therapeutische Option anbieten kann oder ob der Patient tatsächlich zuerst eine zusätzliche Abklärung benötigt. Das heißt, ich würde so sagen, erste Monate sind eher intensiver, das heißt, der Patient kommt zum Erstbegutachtung, dann wird mit ihm sozusagen ein Erstgespräch geführt, wo man die Richtung bestimmt, dann kommt er in einigen Wochen zum Beispiel mit den aktuellen Befunden zurück oder auch mit Erfahrungen nach eingeleiteter Therapie zurück. Dann wird je nachdem entschieden, ob weitere Diagnostik und weitere Therapieausbau tatsächlich notwendig ist. Und wie gesagt, das heißt, in den ersten Monaten kann man so sagen, erste Kontrolle in 4 bis 6 Wochen, dann die zweite Kontrolle passiert meistens dann wieder in 8 bis 12 Wochen. Wenn man tatsächlich geschafft hat, die adäquate Therapie zu finden, also die Diagnose abzuklären und adäquate Therapie zu finden, es ist auch so, dass die Patienten, wo man eine strenge Assoziation von Husten mit Asthma gesehen hat, die werden weiterhin von der spezialisierten Asthmaambulanz behandelt. Oder die Patienten, wo man RCC, also refraktärer chronischer Husten, festgestellt hat und eine spezifische neuromodulatorische Therapie eingeleitet hat oder eine Therapie mit dem P2X3-Inhibitor, die können dann zum Beispiel alle 3, 6 und noch seltener Monate kommen, je nachdem, ob ihr Zustand stabil bleibt oder sich irgendwie verändert oder ob sie eine neue Bewilligung für die Therapie brauchen und so weiter. Ja, es ist auch natürlich wichtig, wie entscheide ich, ob ich tatsächlich einen Therapieeffekt erzielt hat, und das ist beim chronischen Husten etwas kompliziert. Natürlich, es soll immer eine subjektive Beobachtung erhoben werden, also was der Patient zu seinem Zustand sagt. Man kann auch mit Hilfe von verschiedenen Fragebogen versuchen, diese Daten etwas zu strukturieren und objektivieren. Man kann auch zum Beispiel Patientenangehörige fragen, die oft Patienten begleiten in der Ambulanz, ob wir tatsächlich auf dem richtigen Weg uns befinden, ob sie bemerken, dass die Patienten sich besser fühlen und das Husten zumindest seltener vorkommt. Hängt auch sehr davon ab, ob die Therapie verträglich ist. Ja, es kommt auch dazu, dass wenn man mit dem Patienten ausgemacht hat, dass wir die nächste Kontrolle in zum Beispiel 3 Monaten machen, dass der Patient schon früher sich meldet, weil er die Therapie, da erwähne ich wieder die neuromodulatorische Therapie zum Beispiel, nicht vertragen hat oder dass die ihm keine Wirkung gebracht hat und er will sich jetzt schneller eine andere Therapieoption aussuchen.
Kommunikation ist entscheidend, speziell bei so komplexen Krankheitsbildern wie dem chronischen Husten. Wie gelingt es Ihnen, die Patientinnen und Patienten auf dem Weg zur Diagnose und Therapie mitzunehmen, Vertrauen aufzubauen und auch mit Frustration oder Ängsten umzugehen?
Ja, also hauptsächlich, indem man den Patienten zuhört und indem man den Patienten auch richtig und ausführlich erklärt, was jetzt mit denen passieren wird, was dieser chronische Husten tatsächlich ist und was dieser Husten tatsächlich sein kann. Ich sage auch oft den Patienten, dass es ist normal, dass sie Angst haben, weil es ist auch bekannt, dass alle respiratorischen Erkrankungen zu diesen Angstzuständen sehr viel beibringen können. Und ich finde, dieser Aspekt Angst schaffen wir meistens dann relativ gut zu bekämpfen, nachdem wir so eine ausführliche Abklärung durchgeführt haben. Wenn die Patienten wissen, dass, wie gesagt, dass es keine maligne Erkrankung im Hintergrund steckt. Und natürlich immer zuhören, was die Patienten sagen und niemals irgendwie seine Beschwerden ignorieren. Ja, auch wenn man so unauffällige Befunde hat und der Patient trotzdem über Symptome berichtet, muss man die Symptome wahrnehmen und muss man auch sich hilfsbereit darzustellen. Das heißt, irgendwie, ich als Arzt muss dem Patienten auch zeigen, dass obwohl ich die unauffällige Befunde sehe oder nicht wegweisende Befunde sehe, glaube ich ihm, dass er leidet, dass er Probleme hat, und ich muss einfach ihm zeigen, dass ich alles mache, um ihm zu helfen. Da muss man leider manchmal dem Patienten auch sagen, dass unsere Therapieoptionen immer noch leider ziemlich limitiert sind. Aber wenn die Patienten das Wissen haben über das Ganze, das ist schon ein wichtiger Schritt und das macht den allgemeinen Zustand und Wohlbefinden für Patienten oft schon signifikant besser. Also aus meiner Sicht mit Patienten viel reden und aufklären und Patienten informieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein in dieser Behandlung.
In den Leitlinien zum chronischen Husten wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders hervorgehoben. Welchen Stellenwert hat diese Ihrer Meinung nach? Beziehungsweise, wie würden Sie sich den idealen Patient Journey vorstellen?
Wie ich bereits erwähnt habe, ich kann die Existenz von der Chronic Cough Ambulance ohne interdisziplinäre Arbeit gar nicht vorstellen. Das heißt, ja, die interdisziplinäre Arbeit für Diagnostik, für die Abklärung, aber auch für die Therapie spielt eine sehr wichtige Rolle. Die Patienten-Journey in dem Fall, es ist auch eben oft so, dass der Patient von anderen Spezialisten zugewiesen wird. Es gibt auch viele Patienten, die vom HNO-Arzt kommen, wo der HNO-Arzt keine Ursache gefunden hat und die Patienten weiter an die pulmologische Chronic Cough Ambulance geschickt hat. Also selbst in diesem Erstschritt spielt die interdisziplinäre Arbeit schon eine gewisse Rolle. Eine ideale Journey, wenn der Patient zu mir kommt und wenn ich mit ihm die initiale Diagnostik und Abklärung und Anamneseerhebung und so weiter durchgeführt habe, wenn ich feststellen kann, dass er eine HNO-ärztliche Abklärung zusätzlich braucht, dass er eine gastroenterologische bzw. Speiseröhre-magenchirurgische Abklärung braucht, bekommt er von mir gleich die Zuweisung in diesen Richtungen. Natürlich, wenn es klinisch Verdacht auf eine kardiale Ursache besteht, dann gebe ich auch eine Überweisung zum Kardiologen. Und wenn die Patienten alle Befunde bekommen haben, kommen sie mit den vorhandenen Befunden zurück zu mir, wo ich die nochmal begutachte, wo ich dann zusammenfasse und entscheide, in welche Richtung der Patient, also in welche Richtung die Abklärung und Behandlung weitergeht. Außerdem ist natürlich sehr wichtig die Rolle von der Radiologie. Also bei uns im AKH gibt es zum Beispiel so ein spezieller Board, also pulmologisch-radiologische Konferenz, wo wir auch die Befunde bzw. die radiologische Bilder von den Patienten zusätzlich besprechen. Das heißt, mit gezielter spezieller Fragestellung und auch mit der Berücksichtigung von den Patienten Anamnese. Ja, zusammenfassend, auch in der Behandlung ist die Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten sehr wichtig, weil bei relativ vielen Patienten, die zum Beispiel reflux-assoziierte Husten haben, kommt eine chirurgische Therapie, also die allgemein chirurgische Therapieoption in Frage, wie zum Beispiel Funduplicatio. Zusammenfassend, wie ich bereits gesagt habe, die Chronic Cough Ambulance kann ohne interdisziplinäre Arbeit nicht existieren. Und insbesondere in der Initialphase, in der Abklärungsphase, spielt diese Arbeit eine absolut wichtige Rolle.
Haben Sie zum Schluss unseres Podcasts noch Ratschläge und praktische Tipps, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, sehr gerne. Also, was ich den ärztlichen Kollegen sagen will, ja, es ist wichtig, den Patienten zuhören, Geduld haben, Patienten richtig aufklären. Manchmal muss man dem Patienten auch sagen, dass eine einfache Lösung schwer auffindbar ist. Man muss versuchen, auch bereichsübergreifend zu denken. Also wenn man ein Lungenfacharzt ist, dann nicht nur als Pulmologe zu denken und versuchen, nicht nur die pulmologischen Aspekte der Erkrankung in Betracht zu ziehen. Wenn auch uns Patientinnen zuhören, dann sage ich natürlich, bitte die eigenen Symptome und Beschwerden nicht ignorieren, bitte zum Arzt gehen, sich abklären lassen. Und wenn Sie mit dem chronischen Husten zu tun haben, dann beachten Sie bitte auch Ihre Umgebung. Ja, schauen Sie, ob man vielleicht etwas sehen und finden kann, was die Entstehung der Symptomatik bzw. irgendein Ereignis im Leben, der die Entstehung der Symptomatik erklären kann. Wenn Sie mit dieser Information dann zum Arzt kommen, dann hilft es oft, die richtige, also zumindest den richtigen Pfad am Anfang zu finden. Also zum Schluss würde ich einfach sagen, dass die richtige Kommunikation zwischen dem Arzt und dem Patienten und Vertrauenaufbau ist definitiver Schlüssel ist, wie man diese mühsame und belastende Erkrankung dann zum Glück entschlüsseln kann.
Herr Dr. Fedak, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.